Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Jochen A. Rotthaus bei mir. Jochen war in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem 8 Jahre lang CEO des Fußballvereins TSG 1899 Hoffenheim. In der Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie er nach Hoffenheim gekommen ist und wie er den Verein mit aufgebaut hat. Er spricht über seine Verbindung zum Fußball und darüber, was ihn beruflich immer schon angetrieben hat. Und wir sprechen ganz allgemein über das heutige Fußballbusiness und wie er mit kritischen Stimmen rund um das Fußballprojekt in Hoffenheim umgeht. Eine sehr interessante und unterhaltsame Folge erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info: Das Gespräch mit Jochen A. Rotthaus habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Jochen, herzlich willkommen hier beim Sportsfreunde Podcast. Sehr, sehr cool und mir eine große Ehre, dass du hier mit dabei bist. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr. Ist ja internationaler Podcast heute.
Genau, genau.
Insofern spannend, was da alles kommt.
Ja, du bist oder warst lange, lange Zeit im Fußball-Business, in verschiedenen Positionen, bei verschiedenen Vereinen, warst aber auch im Eishockey. Am bekanntesten bist du oder der großen Masse im Prinzip durch deine Tätigkeiten als Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim 1899. Hoffenheim, wie bist du ursprünglich überhaupt als Geschäftsmann mit dem Fußball in Kontakt gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber wie immer im Leben, manchmal ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe ja BWL studiert, unter anderem auch in München, und habe dann meine erste Arbeitsstelle auch in München angefangen bei der Bavaria Film. Mhm. Und habe in diesen 7 Jahren da viele Menschen kennenlernen dürfen, unter anderem auch Leute, die nah, sag ich mal, an Mercedes dran waren, damals am Vorstand. Und der Vorstand war wiederum Aufsichtsrat beim VfB Stuttgart und dann wurde ein Geschäftsführer gesucht. Und wie das so ist, mit viel Glück und wie gesagt, mit den richtigen Leuten, mit dem richtigen Netzwerk. Das war immer schon so eine kleine Passion von mir. Ich habe immer viele Menschen kennengelernt und wollte sie auch kennenlernen. Und da habe ich ein Angebot bekommen.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Cochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Und habe mir das so gar nicht erstmal vorstellen können. Und man hat auch gesagt, das dauert alles 2 Monate, der Prozess. Und am Ende waren es keine 3 Wochen und ich habe unterschrieben. Also das ging dann ganz schnell. Und es war natürlich eine richtige Entscheidung. Aber ich habe auch bei der Bavaria Film wunderschöne Zeiten erlebt. Und eine tolle Abschiedsparty haben sie mir geschenkt, wow, mit allen Gästen. Ja, ich bin da, ich bin überall im Guten gegangen und kann auch überall wieder schön zurückgehen. Das ist mir wichtig und hat man auch nicht jeden Tag. Ist auch nicht immer einfach. Aber eine schöne Zeit und dann hat eben der VfB Stuttgart mit mir, sag mal, auch eine neue Zeitreise begonnen und ich mit ihm. Also.
Dann warst du erst Stuttgart und danach bist du quasi später zur regionalen Konkurrenz, zwar ligatechnisch noch nicht, aber doch Konkurrenz gegangen und hast da das mitkreiert, was in Hoffenheim gewachsen ist.
Ja, mit Hoffenheim war es eine ähnliche Situation. Auch da gab es wieder einen Aufsichtsrat, der wiederum sehr enge Kontakte zu Heidelberg hatte, zu Hopp hatte. Und Dietmar Hopp hat ja damals auch eine Vision gehabt, aus seinem Regionalligisten oder Viertligisten, wenn man so will, damals ja einen modernen Fußballclub zu bauen. Nicht, weil er, sagen wir so, ich sag jetzt mal salopp heiß auf die Bundesliga war und da ein ganz berühmter mal Mäzen in der Sportbranche werden wollte, sondern weil er seit eh und je auch als vermögender Mensch immer die Jugend und Kinder und Krankenhäuser und Kindergärten finanziert hat, gesponsert hat, gestiftet hat. Und da war auch, sag mal, die Frage, wenn so ein Regionalligist wie Hoffenheim erfolgreicher wird und sie in die zweite Liga aufsteigen, dann brauchst du eine Infrastruktur. Das vergessen die Leute meistens. Mhm, also die Insider kennen sich aus, die sagen, ja klar, ist doch logisch, aber wir können uns beide nicht einen Mercedes kaufen, also einen weißen, und ein Taxischild malen, vor den Hauptbahnhof stellen und Leute befördern. Wir brauchen eine Lizenz.
Ja.
Und so ist es auch in dem Fußball. Und das drohte sozusagen, der Regionalligist drohte so langsam in die höhere Liga zu kommen. Und dann brauchst du eine Infrastruktur, nämlich ein Stadion. Du brauchst betonierte Parkplätze für die 7,5-Tonner, die die Fernsehübertragung machen und so weiter. Eine Fantrennung, also Gitterzäune. Und es war ja ein 700-Seelendorf. Also muss der Hopp sozusagen, will nicht sagen, die Bresche springen, aber man musste sich entscheiden, möchte man Profifußball oder lassen wir am Tor vorbeischießen, damit wir nicht aufsteigen. Ja, und das vergessen die meisten Leute. Also ist nicht aus dem Spielzeug entstanden. Und da hat er gesagt, was Besseres als für die jungen Menschen in der Region, nämlich Profifußball, das reizt die jungen Leute, in die Clubs zu gehen, fleißig zu trainieren mit 12, 13, 14, E-Jugend, B-Jugend, C-Jugend und so weiter. So ist das entstanden. Und dafür hat er einen gesucht, ja, einen Mitstreiter, und hat, wie auch immer, mir eine SMS geschickt. Und so bin ich dann zu ihm zum Gespräch gefahren. Und als ich da raus war, war mir klar, die Chance muss ich nehmen. Er wollte irgendwie auch nur mich. Das ist halt auch wie immer im Leben mit ein bisschen Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, so eine Aufgabe mitgestalten zu dürfen als der CEO sozusagen. Da waren ja nur drei Leute, wie ich habe ja über 150 da eingestellt, mit dem Team zusammen. Das Team ist immer größer geworden, aber der Hopp hat uns ja eine hohe unternehmerische Freiheit und mir gegönnt. Und das beruflich machen zu dürfen, also das wollte ich unbedingt, das habe ich nicht mehr losgelassen.
Warst du schon immer Fußball begeistert? Oder Sport begeistert?
Ja, also ich komme eigentlich, also ich habe natürlich wie jeder Junge auf der Straße jeden Tag Fußball gespielt, bis ich glaube ich 16, 17 war, mit meinem Cousin Jens Lehmann, der Nationaltorwart.
Aha, okay.
Wir sind ja wie Brüder aufgewachsen, genau. Ja. Wir haben jeden Tag, glaube ich, jeden Tag über mindestens 10, 15 Jahre auf der Straße Fußball gespielt, da wo wir aufgewachsen sind. Und dann auch weil ich der Älteste bin, bin ich auch in den Fußballclub nebenan gegangen, hab da rumgewurstelt und war aber so körperlich so dünn und alles, und dass ich da gesagt habe, Mensch, da kommen die, grätschen mich da auf dem Ascheplatz zweimal weg. Ich hatte die Knie wund. Ich habe gesagt, das mache ich nicht, das macht mir keinen Spaß.
Ja.
Ich brauche eine Sportart, wo mich keiner berührt, so ungefähr.
Schach.
Und bin dann aber relativ guter Tennisspieler geworden.
Ah, ja.
Sehr guter, also das heißt sehr gut, es gibt so viele sehr gute, aber ich habe mein Studium mit Tennislehrer, als Tennislehrer finanziert und habe da eigentlich ganz gut gespielt und mein Cousin ist beim Fußball geblieben, dem hat das nichts ausgemacht, der ist sogar, hat sie sogar auf dem Ascheplatz ins Tor gestellt und ist da rumgesegelt, Wahnsinn. Ja, so ist das entstanden. Also ich bin da schon immer nah am Fußball und am Sport so dran gewesen. Aber auch, sag mal, das war keine, wie bei vielen, so eine Leidenschaft, ich muss mal Fußballmanager werden. Ich habe dann mein Cousin, wenn ich das noch sagen darf, glaube ich, die ersten 11 Jahre auf Schalke sozusagen begleitet. Ich war bei fast, ich würde sagen, ich habe über 95% aller Spiele gesehen, bin mit ihm da rumgereist als Junger, also ich war immer 3 Jahre älter, ja, überall in der zweiten Liga, überall, wo er war, viele Eskapaden erlebt, das ist nochmal ein abendfüllendes Thema, aber so bin ich halt auch, ich habe Matthias Sammer dadurch kennengelernt und so weiter, der dann später, als ich Geschäftsführer in Stuttgart war, ein Trainer von uns geworden ist, also witzige Konstellation, aber das war nie meine Sehnsucht und nie mein beruflicher Plan. Ich wollte immer was mit Marken machen, mit Verkauf, mit Sales, mit Kommunikation, aber das war alles ein Zufall.
Hast du, wenn du dich entscheidest, oder nee, erst wollte ich fragen, an was ist deine Tenniskarriere gescheitert?
Ja, ich war halt viel zu schlecht.
Okay, also hast irgendwann... Also, Grenzen
aufgeklärt. Ich war viel zu schlecht. Ich habe ja eine Ehefrau, die war deutsche Meisterin, die hat Bundesliga gespielt. Mein Schwager war Davis Cup-Spieler. Also insofern komme ich da aus einer sehr erfolgreichen Tennisfamilie und ich habe dafür ein Haus gebraucht, ganz gut gespielt. Ja, also wenn man das so anschaut, dann sieht das ganz nett aus. Aber davon gibt es ja in jeder Stadt 20.000 Menschen, die auch gut Tennis spielen. Ne? Das ist immer eine Relation. Ja. Also, ja. Aber es hat auf jeden Fall so, war so gut, dass ich da locker, sag mal, morgens die ersten 4 Stunden vorm Studium ab 6 Uhr, ja, wenn ich da bis 9 Uhr Tennisunterricht gegeben habe, da andere haben da, ich weiß nicht, Wochenende gekellnert und ich konnte das dann besser nutzen.
Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Ist ja auch schön, dass man da sein Wissen so ein bisschen weitergeben kann und seine Leidenschaft so ein bisschen weitergeben kann. Ne? Ja. Ja. Wie hast du denn diesen Aufstieg von Hoffenheim, von der TSG mitbekommen? Und vor allem, es ist ja nicht von allen von außen so, ich sage jetzt mal ganz nett, gut geheißen worden oder kritisch betrachtet worden von vielen. Dieses TSG, dieses Projekt TSG 1899 Hoffenheim. Wie hast du das mitbekommen? Wie hast du das erlebt?
Naja, mitbekommen habe ich es, weil ich es ja mitgestaltet habe.
Eben, ja, genau. Ja.
Vom ersten Tag an. Ja, also nochmal, es ist ein, manche sagen ja Projekt gewesen. Es ist auch, ich bin da leidenschaftslos, ja. Also, weil manche sagen, Projekt, es wird der Sache eine nicht gerecht und auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall war es eine berufliche Herausforderung, die nicht nur ich gerne gemacht habe, sondern auch, ich habe ja ein junges Team dann angeheuert und auch die Menschen, die dann zu uns gekommen sind, die haben alle gespürt, dass hier etwas möglich ist, was sonst vielleicht nicht so möglich ist. Und vor allem musst du ja sagen, wenn da die 22-, 23-jährigen Jungs und Mädels da zu uns gekommen sind, ja, in den 700-Seelendorf und das ist jetzt auch nicht so sexy gewesen, ja, also wenn du in München arbeitest, das nach dem München, Hamburg oder Frankfurt ist natürlich was ganz anderes oder Düsseldorf, als dort, ich sag mal, auf dem Dorf in Hoffenheim, aber sag mal, jeder wusste, das ist einmalig, was hier passiert und diese Geschichte, ein Stadion zu bauen innerhalb von 2 Jahren, wirklich von der grünen Wiese auf dem Maisfeld, ja, eine Infrastruktur, eine Firma, also Company Building zu betreiben, das hat keinen losgelassen. Und da wollte auch jeder dabei sein. Damals haben wir ja diese berühmte Hands-on-Mentalität auch gelebt. Ist keiner freiwillig irgendwie andersrum. Da sind sie freiwillig nach 19 Uhr. Das darf man heute ja gar nicht mehr sagen. Wir haben teilweise um 10 Meetings gehabt, aber ja nicht, weil ich als Chef gesagt habe, bitte bleiben. Die hätten mir einen Vogel gezeigt und heute noch mehr. Ja. Aber damals war das, ja, das war wie Adrenalin, weil auch Herr Hopp, und das muss man ihm ja hoch anrechnen, uns ja gelassen hat. Er hat ein Vertrauen in die handelnden Personen wie mich gehabt und ich habe das ja weitergegeben. Also wir haben da wirklich geackert, alle zusammen, ja, und haben da auch was entstehen lassen. Und das ist natürlich schon, wenn man rein beruflich sieht, ja, ist das natürlich eine unfassbare Herausforderung. Auf der anderen Seite, klar, gab es viele, ich würde mal auch sagen, viele Neider, ist immer das Gleiche.
Gehört immer dazu.
Viele Skepsis und klar, man wird immer auf das Geld reduziert. Aber das ist jetzt auch nur die halbe Wahrheit. Also selbstverständlich konnten wir ohne das Investment von Herrn Hock natürlich überhaupt nicht loslegen. Selbst ist überhaupt geil. Aber es können andere Clubs auch nicht. Ja. Ich will jetzt gar nicht, aber das führt zu weit. Aber das kann ja jeder selber nachlesen. Da brauchst du noch niemals Mathematik studiert zu haben. Also schau dir mal ein paar Clubs an und guck, wo das Geld herkommt. Aber das ist auch fair enough, das ist kein Problem. In Hoffenheim war definitiv das Investment von den Hopp ein wichtiger Faktor. Aber was du mit dem Geld machst und wie Ralf Rangnick, der Schlüssel, einer der 3 großen Puzzleteile dieses Erfolges daraus gemacht hat mit seinem Team. Er hat Spieler geholt, das darf man auch nicht vergessen, die woanders auf der Ersatzbank saßen oder die weggehen mussten. Also ich kann mich nur, glaube ich, an Ibisevic erinnern. Ja. Der war in Aachen meiner Meinung nach nicht Stammspieler. Mhm. Und so weiter. Ja, Marvin Kompea in Gladbach hat jetzt da nicht jedes Mal gespielt, war nicht der Hero, ja, vom Bökelberg damals noch. Ja, und so weiter. Also das ist auch immer eine Frage, auch wie im Management. Ich habe mal ein Interview gegeben, da habe ich gesagt, wir haben jeden Euro 3-mal umgedreht, weil sie natürlich mal denken, da ist der Rob. Da fahren sie alle Ferrari und ab 15 Uhr spielen sie alle Golf, weil sie brauchen nichts zu arbeiten, weil Geld fällt vom Himmel. weit gefehlt. Also wir haben wirklich in Containern gelebt die ersten 4 Jahre. Wir haben Heizkörper gekauft beim Obi, ja, Heizöfen, weil es in Containern den Damen, ja, so schweinekalt war, die wir am Boden gestellt haben. Da haben sich die Leute erkältet und was weiß ich noch Schlimmeres. Also da haben wir auch nur das ausgegeben, was wir verdient haben und haben da wirklich, sag ich mal, ja, so eine Start-up-Mentalität gelebt. Und ich glaube, das Geld ist das eine, aber was andere Mannschaften daraus machen und wie viele auch Geld haben, ja, und so viel Schulden haben und wie viel, ich sag mal, jede Woche 60.000 Zuschauer haben und trotzdem irgendwo sportlich da rumdümpeln. Also man muss das relativieren. Manches, also ich kann bei den Hardcore-Nostalgikern schon Kritik verstehen. Auf der anderen Seite, wenn ich das noch sagen darf, du kannst es ja rausschneiden, aber was unheimlich wichtig ist bei der Gesamtbetrachtung, Dietmar Hopp ist in Hoffenheim geboren sozusagen, ist dort aufgewachsen, hat auf dem Platz, wo wir angefangen haben, in der Silbergasse in Hoffenheim, als kleiner Junge mit einem Lederball, den wir früher noch genäht haben von seiner Oma, ich glaube seiner Tante, da waren so alte Textilkleidungsstücke drin, da hat man Leder genommen, hat man dann den zugenäht, also keinen richtigen Fußball, und da hat der als Bub gekickt. Und der hat dann, als er erfolgreich wurde, vermögend wurde, reich wurde, ist er mal gefragt worden von Präsidenten von Hoffenheim, Herr Hopp, können Sie hier, wir haben hier Jugend und so, können Sie ein bisschen was mit der SAP Sponsor? Und dann hat er sich bereit erklärt, da mal ein paar Tore zu machen, ein bisschen zu unterstützen, und das ist größer geworden. Aber er hätte keinen anderen Club gemacht. Also man kann ihm jetzt nicht ein Renditestreben vorwerfen, oder er hat das gemacht, weil er sagt, Mensch, da komme ich jeden Tag in die Bunte und Gala, weil, also das interessiert ihn gar nicht. Ja. Aber er ist da, es ist eigentlich eine konsistente Story. Der ist da als Kind groß geworden und hat auch nur Hoffenheim unterstützt. Was ich an Anfragen bekommen habe in der Zeit von anderen Clubs, wo die Fans uns wirklich in die Hölle geschickt haben, aber wo die Geschäftsführer heimlich zu uns mit einem anderen Auto gekommen sind und gebittelt haben, Herr Hopp, können Sie uns auch 1 Million schenken? Wenn ich das mal öffentlich machen würde, was ich sage ja keine Namen. Das ist wie immer, wir haben ja auch in unserer Gesellschaft, wir wollen ja, also ist es ja auch immer so ein bisschen Heuchelei.
Ja, leider Gottes, leider
also
Gottes.
Also insofern ist das schon spannend, aber nochmal, für mich war das mein berufliches Lebenswerk, wenn man so will, das war eine tolle Zeit, unvergessen, auch viel gelernt, auch viele negative und viele Niederlagen, aber das hat uns alle geprägt. Aber unterm Strich war das alles eine Chance, wo jeder mitmachen wollte, und die haben wir ergriffen.
Was war für dich denn in der Zeit, die du da warst, so der schönste Moment oder der erinnerungswürdigste Moment aus der Zeit?
Ja, also sportlich ein Aufstieg.
Ja, klar, ja.
Wenn du weißt, du bist in der Bundesliga, wenn du weißt, du hast vor 2 Jahren, also 24 Monate zuvor, noch heute vierte Liga, geht ja nicht, Regionalliga gespielt und steigst dann im Durchmarsch auf. Das ist ein unfassbarer Moment. Aber es ist auch ein unfassbarer Moment, wenn du 30, 100 Trikots verkaufst, die du sozusagen von einer Kraft, die uns da freiwillig ehrenamtlichen Helfer, der die verpackt hat und der Post auf die Post gebracht hat in seinem Auto, am Tag 5 Pakete. Und wenn du aber 6 Wochen später 30.000 Trikots verkaufst, in 6 Wochen, ja, dann weißt du auch, dass für eine Kraft und Dynamik du plötzlich hier mitgetrieben hast. Aber auch einer der schönsten Momente, muss ich fairerweise sagen, war die Eröffnungsfeier unseres Stadions, der Rhein-Neckar-Arena, des Stadions. Da durfte ich ja auch da viel Input geben. Ne? Wir haben einen Architekt gehabt, natürlich alles, aber ja, wo was hinkommt, wie die Abläufe sind, also da durften wir auch viel mitmachen. Ja, da hat der Hopp uns auch sehr viel gegönnt und wir durften viel Kreativität mit einbringen. Und als es dann das Eröffnungsspiel war, die Musik anging, Feuerwerk und Lichtshow, ja, das ist einfach stolz, einfach ein schöner Moment. Ja, aber es gab viele schöne Momente, also einfach auch erfolgreich, so ein Herbstmeister zu werden.
Ja, ich wollte gerade fragen, ihr wart ja eine Zeit lang auch Ja, eben, ihr wart Herbstmeister, ihr wart lange Zeit in dieser einen Saison weit oben. Ihr hattet super tolle Spieler wie Ibisevic, Sahilovic und Compea und so weiter. Eine super Mannschaft, die nicht gespickt war von irgendwelchen Stars, sagen wir es mal, sondern halt von Nobodies. Und wie hat sich das für euch insgesamt als Verein da angefühlt, dass ihr da plötzlich da ganz oben in der ersten Liga, in der Bundesliga oben mitgespielt habt und sie die großen, in Anführungszeichen, wie Dortmund, wie Bayern und so weiter, geärgert hat im Endeffekt?
Es fühlt sich im ersten Moment natürlich super an. Ja, also das fühlt klar. Also, ne, das ist ja, darauf arbeitest du hin. Jetzt war das, ich sag mal, wir haben natürlich, klar, Ralf Rangnick, die sportliche Abteilung, die logisch, dass die das immer eingeplant haben, beziehungsweise angestrebt haben. Die haben sich Ziele gesetzt. Ralf Rangnick ist ja kein, würde ich sagen, kein zweite Liga-Trainer. Ja, das meine ich gar nicht despektierlich gegen die zweite Liga, aber Ralf Rangnick ist ja logisch ein, der kann nicht verlieren. Ja, also der hat einfach ein Gen, wo der immer alles perfektionieren möchte. Das ohne Ralf Rangnick wäre Hoffenheim nie entstanden, würde ich mal sagen. Und auch zumindest, also entstanden schon, aber den Weg, den wir gegangen sind, wäre nicht möglich ohne Ralf Rangnick gewesen, meiner Meinung nach. Und ja, das hat sich gut angefühlt. Aber es war natürlich auch dann, war uns auch klar, das ist eine Momentaufnahme. Mhm. Ja, und wir sind ja auch dann direkt danach bestraft, nicht bestraft worden, sondern wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, als Ibisevic sich in La Manga im Trainingslager so stark verletzt hat, dass dann unser Goalgetter da jetzt nicht mehr mitspielen konnte. Und das hat uns dann auch ein paar Plätze gebracht. Und sie sind, glaube ich, ihr Siebter geworden, ja, in der Rückrunde damals. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Gefühl, da mal so mal mitzumachen, also zu sehen, wie wir mitspielen können, mitmachen können da oben. Was die anderen natürlich provoziert haben und dann natürlich sagen, okay, die können sich alles leisten. Aber wie du richtig sagst, es waren ja nicht nur, wir haben ja nicht nur einfach die Millionen ausgegeben für Topspieler. Also wir haben dann schon Geld ausgegeben, Carlos Eduardo und Co.
Ja. Ja, ja.
Aber Carlos Eduardo hat einen Spieler aus der zweiten brasilianischen Liga mitgebracht, meiner Meinung nach. So war das, Luis Gustavo.
Ja.
Den haben wir so, also man könnte sagen, der brauchte ja irgendwie einen Kumpel. Ja. Und dann haben wir den für ganz, ganz, ganz wenig Geld, wirklich wenig Geld, mitgenommen, damit er nicht so alleine war. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Und heute wissen wir alle, was aus Luis Gustavo, Wolfsburg, Bayern München etc., was aus dem geworden ist.
Ja.
Und da muss ich sagen, unser Scouting und Ralf Rangnick und sein Team, also die haben schon unfassbar viele Spieler, Trainer, Psychologen. Wenn man heute mal anschaut, wer alles aus dieser Hoffenheim-Zeit entstanden ist,
ja,
heute auf als Co-Trainer, als Trainer, nicht nur Julian Nagelsmann und so weiter. Mhm. Ja, wie viele Spieler, wie viele Funktionäre da überall in der Bundesliga sind. Also da kann man über Hoffenheim nur noch lachen. Aber es ist leider die Wahrheit. Mhm. Die tut weh. Manchmal.
Für einige tut sie weh und für andere ist es einfach nur anerkannt, dass man aus so einem Projekt, aus so einem, soll gar nicht despektierlich klingen, aus einem Dorfverein sowas Großes gemacht hat und das auch über so lange Zeit sich entwickeln durfte und entwickelt hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also von dem her. Wir
spielen immer noch Bundesliga, ne? Also mal vielleicht auch ein bisschen, also die Zeiten sind auch nicht unbedingt so gut in Hoffenheim, aber ja, aber immerhin muss man sagen, sie spielen immer noch Bundesliga. Also sie sind nicht abgestiegen. Ja, sie haben ein schönes Stadion. Ja, sportlich muss da halt was passieren, aber das kann ich nicht beurteilen. Ja. Da bin ich viel zu weit weg. Aber ich glaube auch, dass nimmt mir auch keiner krumm, aber ich glaube, dass jetzt 10 Hoffenheims der Liga nicht gut tun.
Mhm.
Ja, also man muss eine Ausgewogenheit haben und das ist natürlich auch, ist wichtig. Aber ja.
Apropos 10 Hoffenheims in einer Liga. Viele von außen, viele Fußballfans, vor allem so die Traditionalisten, sage ich es jetzt mal, die sagen ja, die wahre Bundesliga, die ist jetzt in der zweiten Liga. Weil da die ganzen Traditionsvereine sind und in der ersten Liga sind Vereine wie die großen Bayern und Hoffenheim und Leipzig und so Wolfsburg und Leverkusen, ganzen Plastikvereine. Das ist ja gar kein echter Fußball mehr. Was sagst du diesen Leuten, wenn die sowas sagen?
Erstaunlich habe ich in den letzten Wochen diese Diskussion häufiger geführt, zuletzt gestern Abend auf einer großen Veranstaltung. Ja, wo auch dann die Frage war, erstens ist es, was kann man dagegen tun, dass es Bayern München so langweilig ist, weil Bayern München immer deutscher Meister wird. Und die gehen von einer anderen Richtung. Ich komme ja aus der Richtung, dass ich eher so ein bisschen sauer auf die Verfolger bin, dass die so einen schlechten Job in Anführungszeichen machen. Also wenn du 12-mal Zweiter wirst, weiß ich nie, ob du sagst, ja, ist halt so, ja. Ich kann auch 20-mal Zweiter, also wenn ich 20-mal die Bronze- Silbermedaille, ja,
Ja.
dann weiß ich, entweder ist das schön, ja, und feier das, oder aber ich werfe den Trainer oder den Manager oder ich ändere alles bei mir oder ich ziehe um oder ich trainiere anders oder was weiß ich. Also ich kann mich nicht damit zufrieden geben, dass die sich damit zufrieden geben. Jetzt
Ja.
kann man immer sagen, ja klar, der Abstand, der finanzielle Abstand, aber also Union Berlin, Freiburg waren die letzten 3 Jahre Top 6, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, Union Berlin hat mal international gespielt, ja. Also es scheint ja doch irgendwie zu gehen. Und dann hast du diese zweite Liga, ja, wo da Clubs drin sind, die so ein unfassbares Potenzial haben. Ja, HSV ist jetzt und Köln sind aufgestiegen. Da sind zwei Kracher ja schon zum Glück in der ersten Liga,
Ja.
was total spannend ist. Und natürlich wäre es schön, wenn Hertha, Schalke, Fortuna Düsseldorf, whatever. Das ist ja Geschmackssache. Also
Ja.
der Fan von Elversberg sagt, was redet der da für Quatsch? Ich will, dass Elversberg hochkommt. Oder der aus Kiel sagt, warum sind die Kieler nicht wieder in der Erstliga? Der Bochumer ist stocksauer, dass sein Club so schlecht spielt. Also das ist natürlich eine subjektive Betrachtung.
Klar,
Aber
logisch,
wenn wir
ja.
jetzt nur nach Tradition gehen, dann ja, also ich habe jetzt zwei Zweitligaspiele gesehen von sogenannten Traditionsclubs oder drei. Also sportlich, wenn du Sport gut findest, Fußball gut findest. Boah.
Schwierig.
Ja, das will ich gar nicht. Also das ist jetzt nicht unbedingt so zum Zungenschnalzen.
Ja.
Also ja, und dann siehst du Spiele wie Leverkusen, wie Leipzig, Dortmund und wie was auch immer, wie schnell es da geht. Also das ist ja schon, was mir viel mehr Spaß macht. Ja.
Das, was die Zuschauer sehen wollen.
Ja,
Ja.
was sieht, ja, das weiß ich eben nicht. Ne? Also am Ende gibt es ja Leute, die sagen, Schalke, Fortuna Düsseldorf vor 120.000 Zuschauer. Ja. Egal, wie die da unten kicken, die Hauptsache, die Wurst ist lecker, die Fans machen super Pyro
Die gibt
und
es auch, ja.
sag mal, das Kinderschminken ist toll und die Sponsor of the Day ist happy, aber was da unten am Rasen passiert, ist doch mir wurscht. Ja, das ist echter Fußball. Das kann man so sehen. Also, da habe ich gar kein Problem mit. Aber mir, ich zahle ja bei Sky und DAZN
Nee,
Geld,
naja.
weil ich, also wenn ich in eine Oper gehe und die versinkt sich dreimal oder fünfmal, ja, und schottert da rum oder weiß den Text nicht. Aber warum soll ich dann 500 € oder
Ja,
100 € oder was
ja.
weiß ich für eine Karte ausgeben? Ich will
Ja.
ja Qualität haben. Die Meinung teilt nicht jeder. Aber ich finde, mich ärgert eher, warum die da unten sind. Wenn du so ein Potenzial hast, wie diese Traditionsclubs, die so viele Zuschauer alle 14 Tage ins Stadion holen,
Dann ist da.
da ist doch eigentlich traurig, dass die das nicht auch können, was. Keine Ahnung, ja, wie er so können. Also das ist so eine brutal finde ich das. Schade finde, also schade, nicht? Ich kritisiere das. Ich kritisiere das auf einem Niveau aus einer Enttäuschung, weil ich natürlich auch super finde HSV, Pauli, Hamburg, Bremen, Köln, Leverkusen, Köln, Gladbach, Schalke, Dortmund, ja,
Köln,
sind alles,
Düsseldorf,
ja,
ja.
Berlin, Union, ja, sind alles tolle, aber ich kann es ja nicht ändern. Also wenn sie das Tor nicht treffen, dann
Wird
ja,
schwierig. Dann
wird
wird
schwierig.
schwierig.
Genau.
Ja, man muss ja auch sagen, objektiv, dass einfach auch viele falsche Entscheidungen offensichtlich getroffen wurden in diesem Verein über Jahre, dass am Schluss diese Vereine da sind, wo sie sind. Auf Schalke sind jahrelang Trainer ein- und ausgegangen und keine Kontinuität. Bei der Hertha ähnliche Dinge und dann ist es natürlich dann schon auch schwierig, so einen Verein dann auch auf kontinuierlich oben zu halten. Wenn dann eben andere Vereine, die kleineren wie Freiburg, wie Mainz, wie Augsburg, das eben schaffen, diese Kontinuität. Ich meine, sehe in Freiburg 12 Jahre lang mit Streich und jetzt nächste Schein, vielleicht nächste Ära, die geprägt wird. Dann ist vielleicht das einer der entscheidenden Unterschiede, oder?
Ja, also ich kann jetzt mir nicht anmaßen, da über die anderen Clubs zu sprechen. Ja,
also möchte ich auch nicht, aber so von außen betrachtet. Ich weiß das.
Also ja und nein. Also da ist natürlich was dran. Also man muss ja auch Respekt vor Heidenheim und Go ziehen.
Genau.
So, ja. Ne, wenn die Augsburger sagen, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, wir sind jetzt seit 10 Jahren erste Bundesliga.
Ja, ja 10 Jahre, ja.
Mhm. In der Bundesliga, also so viel verkehrt konnten wir nicht gemacht haben. Ja. Und das muss man also nochmal voll Respekt sportlich. Es ist nun mal eine Erfolgsliga, also es ist ein Erfolgssport. Mhm. Und da können wir auch nicht irgendwie am grünen Tisch sagen, ja, das gefällt uns nicht. Die haben 20.000 Zuschauer. Jetzt stellen wir vor Elversberg. Da kommt ja, wenn die alle mitbringen, also die ganze Kirche und alle Häuser leer sind, kommen 12.000 Menschen. Ja. Aber deswegen kannst du ja nicht bestrafen und kannst du ja nicht, ich sag mal, beschimpfen irgendwie, nur weil es uns nicht in Kram passt. Ja. Ja? Mhm. Also sozusagen, es ist ja ein sportlicher Wettbewerb. Mhm. Und deswegen muss man auch ein Kompliment machen für die Clubs, die da wirklich kontinuierlich gut arbeiten. Das heißt jetzt ja nicht, dass die anderen nicht gut arbeiten, das kann mir nicht anmaßen, aber ich kann ja nur beobachten. Und ich glaube, dass es, wenn ich jetzt noch mal jung wäre und eine Doktorarbeit schreiben müsste, dann würde ich schon mal untersuchen, was sind die 2, 3 maximal Stellschrauben oder aber auch Schmerzpunkte und Hindernisse, Hemmnisse oder Faktoren, warum ein Club nicht erfolgreich ist. Ja, also ich glaube, ein großer zentraler Punkt ist Leadership, Management, professionelle Führung. Und jetzt kannst du mal von den Clubs zumindest mal, lass mal die 3, die ich da so, also lass mal Leverkusen, Stuttgart, Gladbach, jetzt wie auch immer, ja, also ich kann jetzt mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 10 Jahren von Leverkusen große Eskapaden, große Einmischung von Aufsichtsräten, von der AG oder ich glaube, dass da nur Rudi Völler gesprochen hat, mit einer, also One Voice, und auch nur Rudi Völler und Co. natürlich entschieden haben, jetzt natürlich im Hintergrund, der Prozess ist ein anderer, aber zumindest so kommt es ja rüber in einer Ruhe und einer Kontinuität. Jetzt ist Simon Rolfes da, macht einen grandiosen Job, aber unaufgeklärt. So, und das ist ja meiner Meinung nach schon ein kausaler Zusammenhang. Die Anzahl der Menschen, die mitsprechen im Kerngeschäft, je mehr das sind, die aber keine Kompetenz im Fußball haben, umso schlechter, glaube ich, ist das. Aber wenn ich eine Doktorarbeit, wenn ich das untersuchen sollte, würde ich mir solche Punkte nehmen. Mhm. Es muss ja einen Grund geben. Also das ist ja nicht alles, ist ja keine Lotterie. Die Frage, warum sind manche Clubs seit Jahren da und was machen die anders? Ja, also natürlich im Scouting. Und das ist ja das Gleiche auch in Hoffenheim gewesen. Mhm. Ja, wenn du da auf dem Papier Geschäftsführer bist und der Trainer ist sozusagen auch hierarchisch unter dir, das macht ja gar keinen Sinn, dem Trainer sozusagen reinzureden, der würde mir einen Vogel zeigen. Ja? Wenn ich jetzt auf dem Papier sagen würde, den Spieler nehme ich nicht, der hätte der meinen Puls gefühlt. Und mich irgendwie, ja, und zu Recht. Also du musst ja dann auch in der Lage sein, als Führungskraft oder als Gesellschafter Leute in Position zu hieven und denen das Vertrauen zu geben. Wenn es nicht funktioniert, musst du halt einen Cut machen. Mhm. Aber kannst du nicht einmischen.
Mhm. Ja.
Und es gibt heute Trainerfindungskommissionen, da sind 4 Leute drin, die haben in ihrem Leben weder Fußball gespielt, noch wissen die überhaupt was. Ja. Weiß ich auch nicht. Ja, ist. Also das sind natürlich jetzt, ich will das jetzt überhaupt nicht provozieren machen, aber ich glaube schon, dass wenn man sich die Mühe macht, mal die letzten 10 Jahre zu untersuchen, warum gewisse Clubs so erfolgreich Kontinuität gezeigt haben und vorgelebt haben, woran das liegt. Ich glaube, dass es nicht immer nur am Geld liegt, am Etat. Das ist viel zu einfach. Damit machen wir, damit wollen wir das andere nicht wissen.
Ja, und das ist, es gehört immer, wie du richtig sagst, glaube ich, schon auch eben mehr dazu als nur das Geld. Nur dass du Geld hast, verspricht dir nicht unbedingt Erfolg. Das hat man im Ausland, Fußballausland gesehen, bei Paris. Man siehe, Neymar, Messi und Mbappé sind weg und plötzlich sind sie Champions League-Sieger geworden. Und so. Und das hat man, dann kann man in anderen Vereinen genauso gucken, wo natürlich hilft das Geld, wenn man Geld hat, um zu investieren, aber man muss es auch schlau investieren und nicht nur in einen Bereich rein. Also.
Ja, es ist spannend. Also ich habe auch keine abschließende, aber ich würde so mal rangehen, also weil du hast ja danach gefragt. Ja. Und es ist in der Tat ja auch, nochmal, klar, die zweite Liga freut sich auch, ist eine starke zweite Liga im letzten Jahr, jetzt durch HSV und Köln gehen ja sind zwei starke Treiber weggegangen, Zugwerke weggegangen.
Ja, dafür aber Dresden und Bochum und dazukommen. Also,
ja,
ne?
Absolut, ja. Absolut. Aber es ist auch nochmal vom Profil, es muss auch nicht jeder aufsteigen. Ja. Also das ist auch ich finde, es sollen auch nur die aufsteigen. Das ist auch wieder eine Meinung von mir, aber das ist klar, wenn Darmstadt aufsteigt oder eine Mannschaft, die aber sagt, ich verdoppel durch den Aufstieg, sagen wir mal, meine Fernsehgeldeinnahmen. Ja? Aber ich investiere trotzdem nicht so stark, dass ich sage, ich bin hier gekommen, um zu bleiben. Also ich möchte die nächsten wie Augsburg, ja? So. Dann ist das auch wieder, also legitim alles, aber ich weiß auch, also ich will ja einen hohen Wettbewerb haben. Ich will ja eine Qualität haben. Ich will ja nicht, dass sonntags auf DAZN Spiele kommen, ja, weiß ich nicht, wo ich den Kamin schon nicht mehr anmache, weil ich mich nicht mehr freue. Mhm. Ich freue mich ja auf Dortmund und Leipzig, aber ich weiß, das ist ein Topspiel. Ja. Ich freue mich auch auf Stuttgart ich freue mich auf Köln gegen Gladbach oder was auch immer, ja. Das sind ja alle Spiele, wo ich sage, da ist Salz in der Suppe, da knistert, da sind viele Fans und so weiter. Ja, und vor allem, ich habe eine Qualität im Sport, im Fußball. Jetzt HSV gegen Mainz, habe ich gesehen. Also ich schaue auch noch jedes Fußballspiel von Freitags bis Sonntags, tun wir immer noch an, mit einer großen Lust. Ja, ich schaue alles.
Tito.
Und HSV gegen Mainz war ja ein Topspiel. Ja?
Unglaublich, ja.
Du hast eine Mannschaft gehabt, die hat für ihre Stadt gekämpft, die Zuschauer außer Rand und Band, es waren 4 Tore, es war eine gute Qualität, jetzt kann man sagen, Mainz war jetzt auch nicht aber trotzdem war es ein sehr attraktives Fußballspiel. Und das ist ja, deswegen zahle ich DAZN und Sky. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, dass danach das 0-0 von Gladbach gegen Freiburg, ja, ist auch ganz toll, weil die Wurst war lecker. Und also nochmal, das klingt nicht provozierend, aber es ist ja so.
Ja.
Ja, und es ist einfach, und das meine ich, ich sehe das ja als Vermarkter, ich kaufe ein Produkt. Also wenn ich zu Robbie Williams gehe und der, wie gesagt, nochmal immer seinen Text vergisst und da überhaupt nur erzählt und 3 Lieder singt und die 3 besten auch vergisst und eine halbe Stunde früher Schluss macht und ich freue mich da ein ganzes Jahr, so dann
ist halt auch
ist ein Angebot, was ich nicht akzeptieren möchte.
Aber das, was du ansprichst, diese Attraktivität der Spiele wie Dortmund, Leipzig, wie Bayern gegen Leverkusen.
Das ist ja genauso.
Genau. Das ist ja auch ein Punkt, den die viele Fußballer dann auch kritisieren, eben bei Spielen wie Hoffenheim gegen Wolfsburg. Weil man sagt, ja, der Stadion ist kaum voll, weil Auswärtsfans kommen auch nicht entsprechend von diesem Verein. Genau. Und wieso soll ich mir sowas angucken, und wenn es dann eben nicht mal ein 4-0 oder 3-2 oder 5-4 wird, dann sehen sie sich bestätigt, weil sie sagen, oh, und solche Vereine sind in der ersten Liga?
Ja, das ist eine Diskussion. Also ich will da mich gar nicht, ich sag mal, so auf eine Seite schlagen, sondern es ist in der Tat ja eine berechtigte Frage. Für manche ist sie gar nicht berechtigt, weil sie sind halt nun mal da, wo sie sind. Ja. Aber der zweite große Treiber ist ja der sportliche Erfolg. Und jetzt schau dir nur mal, auch wieder eine Untersuchung, schau dir die Ticketverkäufe, die Trikotverkäufe, die Auslastung des Stadions bei Bayer Leverkusen heute und vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren an, vor der deutschen Meisterschaft. Leverkusen sportlich, die letzten 15, 18 Jahre immer international dabei, ist der erfolgreichste Club mit Bayern und Dortmund international aus der Bundesliga. Also waren nie schlechter als Platz 7, so gefühlt die letzten 15 Jahre. Mhm. Also immer attraktiv, immer schön. Ja, also wenn du die Marke nicht gut findest, die Club nicht gut findest und was weiß ich, aber rein sportlich, da hat sich keiner versungen und da hat keiner gestottert, sondern das war schon immer attraktiv anzuschauen. So, und heute explodieren. Christo, ist eine Warteliste. Die verkaufen Trikots wie mehr als da, die wir alle im mittleren Bundesliga-Segment kennen. Das hat was mit dem sportlichen Erfolg zu tun. So, wenn jetzt Hoffenheim Pokalsieger wird und deutscher Meister wird, dann sieht auch da die Welt anders aus.
Natürlich, ja.
Aber du hast recht, wenn die natürlich auch fußballerisch schlecht performen, an einem Sonntag bei 0 Grad und spielen gegen 0-0 gegen einen Club, den jetzt auch nicht, der auch jetzt nicht unbedingt der Zuschauermagnet ist, dann, ich sage immer, das ist schwere Kost. Das tut man denen Unrecht, aber es ist ja so. Mhm. Und die Zahlen geben ja recht. Auf der anderen Seite, lass mich das als letzten Satz noch dazu sagen, ich meine, so eine Region, also so ein Club wie Hoffenheim, der soll das schaffen, was wir jetzt diskutieren, in ein paar Jahren, wofür andere 30 Jahre gebraucht haben. Als ich beim VfB Stuttgart angefangen habe, war kein Spiel ausverkauft gegen Bayern und damals gegen KSC. Ja.
Derby und so, ja, genau.
Ja, aber ich war auf der Tribüne da gesessen, da waren 15.000 Leute, da war alles frei, da hat man gar kein Ticket-Marketing gemacht. Da haben wir angefangen und ich bin ja gekommen, da war eine 50% Auslastung nur. Sechs Monate später waren wir im VIP-Bereich ausverkauft. Da waren alle Logen voll und so weiter. Das haben wir geschafft, auch mit dem Team. Mhm. Ja, deswegen bin ich ja geholt worden. Und da muss man, das muss man auch fairerweise sagen. In Dortmund sind mittlerweile 5 Generationen an Zuschauern.
Ja. Ja.
Vom Uropa bis zum Enkel und was weiß ich. In Hoffenheim ist eine Generation, wenn man so will.
Ja, und das muss auch erst wachsen. Das muss.
Ja, und in einem Seelen, das ist eine Kreisstadt von 30.000 Menschen da. Mhm. Und also man kann doch Heidelberg und Mannheim, aber und natürlich, klar, es ist mit der Tradition, das dauert halt.
Das braucht Zeit, Tradition
ja,
braucht
aber
Zeit.
Aber ich schaue mir auch Heidenheim-Spiele an, Mann. Ja, ich schaue alles. Ich kann da, wenn ich ehrlich bin, nicht immer erkennen, dass die Gegentribüne, dass die ausverkauft ist.
Ja, ja. Das spielt auch wahrscheinlich eine Rolle, gegen wen sie spielen, ne? Und wann sie spielen.
Also sonntags in Heidenheim, ich glaube, das ist auch in Leverkusen. Wir haben damals immer festgestellt, Dienstags, Mittwochs, unter der Woche in Leverkusen, ist nicht einfach, das Stadion voll zu bekommen, weil die Leute irgendwie andere Anfahrt, da sind noch nur 150.000 Einwohner. Also das kann man alles, ne? Sowas, was Schalke hat, was Gladbach, was Hamburg hat, das haben nicht viele.
Ja. Wer war, um zum Gegenschluss ein bisschen nochmal zu dir persönlich zu kommen, zu deinem Werdegang, du hast ja dann auch mit vielen Persönlichkeiten im Sport zusammengearbeitet bei den verschiedenen Vereinen. Wer war für dich so der, hat dich am meisten beeindruckt, geprägt als Mitarbeiter oder als Chef, wo du sagst, wow, da habe ich viel mitgenommen, sei es geschäftlich, rein businessmäßig oder auch persönlich, menschlich?
Oh, das ist eine gute Frage. Also das mit einem Namen zu beantworten, wäre erstens nicht seriös und erst nicht nur nicht fair, sondern auch nicht richtig. Ja, manchmal ist es ja so, dass du, ich sag mal, in so eine Bahn erstmal gebracht werden musst. Ja, am meisten geprägt von allen hat mich mein erster Chef, heute guter Freund von mir bei der Bavaria, der Chef, dem ich so viel zu verdanken habe, weil der einfach auch mir Leadership-Führung beigebracht hat und ich ja auch so als Ruhrpott-Typ so ein bisschen auch, sag mal, jetzt kein stiller Mensch bin, ja, und auch sehr viel Adrenalin habe und gerne mache, der mich aber sehr gut eingenordet und mir auch Grenzen gezeigt hat und davon ich habe von ihm Führung gelernt, ja, und auch viele Dinge. Und da gibt es noch so ein, zwei Mentoren, die ich glücklicherweise auch auf dem Weg hatte, beim VfB Stuttgart auch, mein alter Präsident Erwin Staudt, VfB-Präsident, menschlich einer, haben auch über allem einer der sympathischsten Präsidenten und Chefs, die auch der VfB hier hatte, meiner Meinung nach, alle Fragen, da waren großen Tränen, als Erwin Staudt gegangen ist, viel gelernt von dem, hohe Souveränität und ja, auch in natürlich, klar, Dietmar Hopp, logischerweise, ja, auch nicht immer einfach, auch nicht immer einer, aber viel zu verdanken natürlich, Leverkusen auch. Ja, also das ist ja logisch, wenn ich jetzt Rudi Völler sage, so, das ist so billig, weil ich kenne keinen Menschen, keinen einzigen, der Rudi Völler nicht sympathisch findet.
Ja,
egal, wie wir geflogen sind, wir sind ja zu allen Champions-League-Spielen immer mit einer eigenen Maschine geflogen, wie alle anderen auch. Ja, wenn du da zum Zoll gekommen bist, die haben Rudi Völler umarmt, die haben dem Fotos gemacht. Ach, der ist übers Wasser gelaufen. Also das findet der vielleicht unangenehm, aber das weiß er auch. Also ich kenne, ob der aber auch zu allen sympathisch war. Wenn ich an seinem Büro vorbeigegangen bin, wurde sofort Cappuccino eingeladen. Also der hat auch keine Allüren gehabt, der keine Arroganz gehabt. Der ist so wie er ist, ist, muss ich sagen, ist wahrscheinlich einer der spannendsten Persönlichkeiten. Also weil er so, ja, weil er so freundlich ist. Ja, also der ist ja, ob das jetzt alles so ernst ist, aber das ist ja was ganz anderes. Aber also man brauchte keine, also wenn man verloren hat, dann musste man schon mal den Schnabel halten, was auch okay ist. Aber
das gehört halt zu.
Das Gefühl, dass egal, der hat immer offene Türen und so weiter und der ist einfach, das ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe mit dem ja zusammengearbeitet, aber natürlich jetzt auch andere Bereiche gehabt. Aber das ist mit Sicherheit ein Geschenk oder ein Privileg, dass ich mal 5 Jahre lang so auch in Trainingslagern abends von ihm hören durfte, was so auf der Welt des Fußballs in den letzten 30 Jahren so passiert ist. Also das war mit Sicherheit die spannendste Persönlichkeit, wo ich dankbar bin, dass ich da mal in die Nähe kommen durfte.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Gocince Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Eine letzte Frage hätte ich noch zum Abschluss. Die bezieht sich auf etwas, was du am Anfang gesagt hast, auf deinen Cousin, auf Jens Lehmann. Der ist ja von Schalke dann zu Dortmund gewechselt. Hat er dir das gesagt und wie hast du darauf reagiert?
Er ist von Schalke?
Ich meinte, er ist doch direkt von Schalke nach Dortmund. Auf jeden Fall, er ist in seiner Laufbahn...
Der ist von Schalke zu AC Mailand gewechselt.
Also, in seiner Laufbahn ist er, war er auf Schalke und in Dortmund.
Ja, ist mit Dortmund deutscher Meister geworden.
Genau, richtig. Und 2002 unter Matthias Sammer, genau. Dann ist er nach England irgendwann zum FC Arsenal. Genau, zu Arsenal London. Du hast auch du kommst aus dem Ruhrpott, das heißt, du kennst diese Rivalität sehr gut. Was hast du ihm dann da gesagt oder hast du mit ihm darüber geredet, als du wusstest, dass er jetzt als ehemaliger Schalker in Dortmund ist und nach Dortmund geht?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, weil am Ende des Tages, egal was ich gesagt hätte, der
hätte es sowieso gemacht.
Sowieso gemacht, was ja auch vernünftig ist. Ja. Also da braucht er jetzt nicht meinen Rat. Aber ja, also das weiß er selber, das weiß auch jedes Kind. Das ist natürlich nicht einfach. Mhm. Das ist auch nicht einfach. Und der Jens war aber auch davon nie so beeindruckt. Der ist ja eh so, also das ist ja auch, sag mal, Karl ist ja auch so eine ähnliche, getrimmt auf Erfolg. Ja, also im Jens ist jetzt nicht so wichtig, ob es jetzt grün oder gelb draußen ist oder so, sondern der ist halt getrieben, erfolgsgetrieben. Naja, und der ist halt deutscher Meister geworden mit Dortmund und hat einen großen Anteil gehabt, wie die ganze Mannschaft, aber guter Torwart letztendlich. Und ich glaube, weiß ich, ob sie ihm das verziehen haben. Es gibt ja auch Spieler, die verzeihen die das nie.
Ja.
Die verzeihen jetzt, also der Spieler,
Fans, ja.
Ja, aber mei. Also ich war jetzt auch bei der Düsseldorfer DEG-Chef und habe Freunde, nicht nur im Eishockey gehabt, aber im Fußball in Köln und bin da auch irgendwie, ich habe das gar nicht so einordnen können. Aber gibt es da Leute, als ich gesagt habe, ja, ich fahre heute Abend nach Köln, da habe ich eine Veranstaltung, da ist übrigens auch mein Kumpel von den Kölner Haien dabei, da haben die mich fast erstochen. Ja. Oder die haben gesagt, Herr Rotthaus, was sagen Sie da? Ja, das dürfen Sie doch nicht machen. Habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ja, natürlich bewegt das die Menschen, aber dem Jens war es am Ende, glaube ich, wurscht. Also nicht wurscht, sondern der wollte alles richtig machen, aber das war halt ein Angebot für ihn. Und das hat er genutzt. Und er hat mit beiden historische Titel geholt. Das muss man erstmal machen.
Das ist so. Das ist so, definitiv. Hohen Respekt davor.
Naja.
Ja. Ja, Jochen, herzlichen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde, dass wir ein bisschen über dich und deinen beruflichen Weg mit dem Fußball verbunden reden konnten und dass du so viel preisgegeben hast und mir erzählt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut, war mir eine Ehre und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Vielen Dank.
War sehr nett, vielen Dank.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.